Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Wertschätzung. Ich habe mir mal wieder ein etwas obskureres Spiel auf die Platte geladen, nämlich Valley. Ein Spiel, das ich beschreibe als Mirror's Edge, wenn es eines Morgens aufgewacht wäre und beschlossen hätte, es möchte doch lieber ein Walking Simulator sein. Jochen Gebauer hat im Vorfeld schon gesagt, mein Gott, warum kannst du dir nicht einfach mal ein Spiel aussuchen, von dem schon mal A, jemand gehört hat und B, das mich tatsächlich interessiert. Ich bin gespannt, ob ich Jochen überzeugen kann. Hallo Jochen.
Hallo André. Ja, ich bin vor allen Dingen gespannt darauf, wie du diesen inhärenten Widerspruch auflösen möchtest zwischen Walking Simulator auf der einen Seite und Mirror's Edge auf der anderen.
Ja, die Frage ist auch vor allem, wie hat Valley den aufgelöst? Mal ganz kurz zur Einführung. Also bei Valley geht es darum, du bist ein Archäologe, du bist auf der Suche nach dem Life Seed, ein mysteriöses Artefakt. Du steigst in ein Kanu, das natürlich prompt kentert, bist auf einmal in einem merkwürdigen Tal und stößt auf der Suche nach sogenannten Life Seed dann auf die Überreste von einer merkwürdigen, mysteriösen militärischen Installation aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist sozusagen die Prämisse des ganzen Spiels. Und das läuft so ab, dass du eine relativ, sage ich mal, einigermaßen große, frei begehbare Welt hast. Teilweise wird sie dann aber auch wieder sehr schlauchig. Und in der kannst du dich eben sehr schön und sehr frei bewegen. Genauso wie in Mirror's Edge. Du findest relativ früh in dieser militärischen Installation den sogenannten Leaf Suit, ein Exoskelett aus dem Zweiten Weltkrieg, das dir erlaubt, unglaublich hoch zu springen und auch noch im Laufe des Spiels weitere andere Spezialfähigkeiten freizuschalten. Hast also eine sehr schöne, sehr dynamische Bewegung, aber ansonsten ist das Spiel größtenteils sehr explorativ. Du findest Notizen, du findest Audiologs, um herauszufinden, was wurde hier gemacht, was wurde hier geforscht, gibt es diesen Live-Seed wirklich, was sind das für merkwürdige, kleine, geisterhafte Gestalten, die in diesem Tal anscheinend wohnen und durch die Gegend flitzen und so weiter und so fort. Und du kriegst vor allem eine Kernmechanik mit, nämlich die sogenannte God Hand. Damit schießt du so einen Energiestrahl und der erlaubt es dir, entweder tote Materie wieder zum Leben zu erwecken. Also du kannst verdorrte Bäume wieder grün machen und tote Tiere zum Leben erwecken. Du kannst aber auch Energie in deinen Anzug saugen, indem du Lebensenergie abziehst. Kannst also dir Energie verschaffen, indem du arme, umherspringende Rehe ihrer Lebensenergie beraubst und dich damit wieder auflädst. Das ist sozusagen Valley in a nutshell.
Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen. Ich habe immer noch nicht verstanden, wie sich das spielt. Was ist das denn für ein Spiel?
Das hat sozusagen zwei Gangarten. Einmal hast du es wirklich wie in einem Walking Simulator, dass du in dieser Umgebung bist und du schaust dir an, was es da gibt. Also erstmal so ein bisschen Visual Storytelling, was für Ruinen, was für Artefakte von diesen Militärexperimenten kann ich finden? Was verrät mir das vielleicht über das, was hier passiert ist? Der ist, sage ich mal, ordentlich, aber nicht allzu detailliert oder super stark ausgeprägt. Und dann natürlich die Kernerzählung, indem du irgendwelche Notizen findest oder über irgendwelche Audiologs stolperst, die aber die meiste Zeit im Spiel, nachdem du dann einmal das Abspielgerät gefunden hast, automatisch an einer bestimmten Stelle abgespielt werden. Die musst du nicht wirklich finden, sondern du musst nur an die Stelle kommen, wo es dann weitergeht. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist dann sozusagen dieser Mirror's Edge-ige Teil, wo du dann halt diese wahnsinnige Sprungfähigkeit benutzen musst, um halt von A nach B zu kommen. Du springst über irgendwelche riesigen Steinsäulen, du rennst hinterher auch an Wänden entlang, wenn du deinen Leaf Suit upgraded hast. Es gibt hinterher noch einen Grappling Hook, mit dem schwingst du durch die Gegend. Und da geht es dann wirklich sehr stark darum, einfach so diese schöne, dynamische Fortbewegung durch die Spielwelt umzusetzen. Für dich als Spieler ist nicht irrsinnig anspruchsvoll, funktioniert aber deswegen auch sehr fluffig. Und dann gibt es noch mini-klein einen Shooter-Teil, wo du diese God Hand Ability benutzt, um Gegner abzuschießen.
Okay. Und also meine nächste Frage wäre jetzt nämlich gewesen, du bist schon ein bisschen drauf eingegangen, inwiefern denn da ein spielerischer Anspruch drin steckt. Weil wenn du Mirror's Edge sagst, dann denke ich ja erstmal an an so eine Art Parcours-Spiel, an so einen Parcours-Simulator, in dem durchaus auch ein gewisser spielerischer Anspruch drin steckt. So wie du diese Leaf Suit und diese Sprung und an den Wandlaufpassagen beschreibst, ist das irgendwie ein, ich drücke Hotkey und mache es, oder muss ich da tatsächlich so ein bisschen Gamepad beziehungsweise Maus- und Tastaturfähigkeiten besitzen?
minimal, sage ich mal. Also es ist größtenteils eigentlich sehr anspruchslos in diesen Passagen. Was es genau deswegen aber zu einem ganz interessanten Spiel macht, weil der Grund, warum ich auch drüber sprechen wollte, ich bei Valley festgestellt habe, wie viel Vergnügen ich daraus ziehen konnte, einfach nur irre schön durch die Gegend zu rennen und zu hopsen. Und das hat einfach so ein schönes Gefühl von einer dynamischen Fortbewegung. Diese ganze Kinetik kommt einfach super rüber. Und gerade dadurch, dass es relativ wenige Ansprüche stellt, nicht null, aber sage ich mal, relativ verhaltene Ansprüche stellt an meine motorischen Fähigkeiten, fliege ich quasi fluffig durch diese Level. Wenn du rennst zum Beispiel, bist du auch durchaus relativ flott unterwegs. Gerade später gibt es dann auch Abschnitte, da sind so Schienen in den Levels. Und wenn du auf dieser Schiene bist, kriegst du so einen Speedboost. Und dann rast du durch wirklich schön gemachte Umgebungen, die fliegen nur so an dir vorbei. Wenn du springst hingegen, hast du eine sehr getragene, geradezu schwebende ballistische Kurve, auf der du dich bewegst. Es wird auf einmal unrealistisch langsam, aber hat dann auf einmal dieses Gefühl von Fliegen eher von, als von Springen. Und diese Mischung ist einfach, ich fand das fantastisch. Also das Spiel ist auch sehr, sehr hübsch, hat ein sehr schönes Artdesign größtenteils, schöne Lichteffekte und dann einfach so diese Mischung. Es gibt, ich weiß nicht, hast du Avatar, den Film, hast du den mal gesehen?
Ja.
Und da gibt es ja diese Sequenz, also in Avatar ist ja ein Marine, der im Rollstuhl sitzt, der kann sich dann in den Körper von so einem großen blauen Außerirdischen quasi transportieren lassen. Und weil er ja gehbehindert ist und auf einmal kann er wieder laufen und springen, da gibt es eine total schön gemachte Sequenz in Avatar, wenn er diese neue Mobilität ausprobiert und es hat auch so eine schöne getragene Musik im Hintergrund und er freut sich einfach, dass er wieder laufen und springen kann. Und daran hat mich Valley aus zweierlei Gründen immer sehr erinnert. Erstens, weil ich auf einmal diese Freude an Mobilität so nachempfinden konnte und zum anderen, weil der Soundtrack ein bisschen ähnlich ist.
Jetzt gehen wir einfach mal von so einem Walking Simulator aus mit vielleicht ein paar Mirror's Edge Elementen. In der Regel leben ja Walking Simulator von einem interessanten Grundmysterium. Also bei Gone Home will ich wissen, was mit meiner Familie passiert ist. Bei Firewatch will ich wissen, was da im Hintergrund mit meinen Vorgängern zum Beispiel passiert ist. Häufig brauche ich ja diese Karotte des Mysteriums. Bei Dear Esther will ich wissen, was zur Hölle da überhaupt passiert ist. Wenn ich diese Karotte des Mysteriums nicht habe, tun sich Walking Simulator meistens etwas schwierig, weil eben das Gameplay-Fundament fehlt. Und jetzt hast du vorher die Prämisse erklärt und die klingt noch nicht sonderlich interessant, offen gestanden.
Ja, das wird sie auch nicht mehr. Sie hat so einen Subplot, wo es dann hinterher so ein bisschen um eine rebellische Wissenschaftler in diesem Militärprojekt geht. Das ist ganz nett gemacht. Die Art, wie das erzählt wird, ist insofern nett, weil sie 1:1 aus Bioshock entlehnt ist. Das heißt, diese Audiologs, da kommt unten ein Porträt und dann wird das mit so einem Grammophon-Tonkassetten-Effekt abgespielt. Sind diese etwas durch die Aufnahmetechnik leicht verzerrten Stimmen, die aber dafür irgendwie so sehr klar aufgenommen sind, nicht so klingen wie aus einem Tonstudio. Das mochte ich schon in Bioshock total gerne. Genauso wie ich alte Filme total gerne anschaue, weil die Art, wie die Sprache aufgenommen ist in diesen Filmen, ist artifiziell, ist nicht so eingebunden in das Ambiente, wie das heutige Filme machen, deswegen unrealistischer, aber die Sprache ist so klar und so schön intoniert und sehr theatralisch sozusagen. Und das macht Valley auch, deswegen sind diese Audiologs, finde ich, sehr, sehr angenehm zu hören, auch wenn die Geschichte jetzt nicht wahnsinnig oh mein Gott, war das ein tolles Mysterium und mein Gott, wie sie das aufgelöst haben. Sie ist, würde ich sagen, okay. Man hört sich das an und man will wissen, was da passiert ist. Es ist nicht spektakulär, es ist aber auch nicht schlecht. Es ist einfach in der Umsetzung schön gemacht. Es ist auch schön integriert in die Umgebung. Also Valley macht so die netten Details eher richtig. Es gibt so Aufzeichnungen, die du finden kannst. Da sprechen die Wissenschaftler zum Beispiel darüber, wie surreal die Energieorbs sind, die im Tal überall herumschweben. Das sind überall so kleine Energiekugeln, die kannst du aufsammeln, um die Energie deines Anzugs wieder aufzufüllen. Und als Spieler habe ich die erstmal als Power-Ups gelesen. Und als dann später das referenziert wurde, dass andere Leute die auch beobachten und wie surreal sie ihnen erscheinen, fand ich das total nett, weil ich halt vorher habe ich sie einfach so als Game Design, als Spielelement wahrgenommen und auf einmal wurde es durch die Erzählung als ein real existierendes Objekt verankert. Und solche Kleinigkeiten, die macht Valley sehr, sehr gut und es hat halt den großen Vorteil gegenüber dem Walking Simulator, dass die Fortbewegung an sich Spaß macht, während bei einem Walking Simulator ist die Fortbewegung im besten Falle kein Hindernis und häufig ist sie so zäh langsam, dass sie dir sogar auf den Keks geht.
Du hast vorher Bioshock erwähnt und hast es so ein bisschen bezogen auf die Audiologs, die du findest in so einer alten Grammophonart. Und dann hast du am Anfang erwähnt, du kannst einerseits irgendwelchen Tieren helfen oder sie zum Leben zurück, ins Leben zurückbringen mit deiner Spezialfähigkeit oder andererseits ihnen die Energie entziehen. Und das klingt jetzt, weil du den Begriff Bioshock schon in den Raum gestellt hast, so ein bisschen wie mit den Little Sisters aus Bioshock, wo du dir entweder überlegen kannst, ernte ich die oder befreie ich die? Ist das so eine Mechanik, so eine Moralitätsmechanik oder ist das einfach an manchen Stellen musst du was wiederbeleben, an anderen Stellen musst du was umbringen?
Nee, das ist eigentlich im Gegensatz zu Bioshock, das ja dann so eine große Moralentscheidung draus gemacht hat, ist das etwas, das brauchst du eigentlich gar nicht größtenteils. Also du bist sogar viel mehr damit zugange, Leben wiederherzustellen und das greift eher in eine Technik gegen Natur oder der Mensch greift ein in die Natur und will sich selbst sozusagen zum Gott über die Schöpfung aufschwingen, Erzählung ein. Und das ist insofern auch wieder ganz nett gemacht. Also du hast halt einfach die Möglichkeit, überall, wo du totes Gelände siehst, kannst du halt diese Bäume wieder zum Leben, zum Blühen bringen. Und wenn du irgendwo ein totes Reh rumliegen siehst, dann kannst du das halt auch wieder zum Leben erwecken. Das kostet dich Energie. Ganz am Anfang ist es noch ein bisschen wichtig, mit dieser Energie minimal auszuhalten, aber du hast meistens genug. Und das ist eigentlich nur eine Spielmechanik, die in diesem Kontext fast als eine Erweiterung der Erzählung fungieren kann, wo du halt einfach sagst, ich bin derjenige, der möchte, dass dieses Tal erhalten bleibt, dass dieses Tal am Leben bleibt und auch wiederbelebt wird. Und das Spiel gibt dir eine spielerische Möglichkeit, das auch im Gameplay umzusetzen, was sonst nur in der Erzählung existieren würde. Es ist aber nicht eine Mechanik, die eine wirkliche Gameplay-Relevanz hat, insofern, dass dies nötig wäre, um voranzukommen.
Das heißt, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das heißt, wenn ich dort einen verdorrten Baum sehe oder wenn ich dort ein totes Reh sehe, dann kann ich das zwar wiederbeleben, aber spielerisch habe ich davon gar nichts.
Also minimal. Das ist so, dein Leaf Suit hat eine Mechanik, die sogenannte Quantum Immortality. Und das bedeutet, wenn du irgendwann stirbst, kannst du Lebensenergie aus der Umgebung absaugen, um dich ins Leben zurückzubringen. Und damit das füllst du wieder auf, indem du eben tote Objekte in dem Tal zum Leben wieder erwächst. Da ist so eine kleine Anzeige oben und die wird dann halt, wenn du stirbst, dann nimmt die ab und wenn sie ganz leer gehen sollte, dann stirbst du halt komplett und musst den Level neu spielen. Das heißt, es ist auch insofern in deinem Interesse, diese tote Materie dann wieder zu beleben. Da das Spiel aber relativ einfach ist, hast du meistens überhaupt keine Knappheit an dieser Ressource und deswegen nicht unbedingt so ein starkes inhärentes Interesse, das aus Gameplay-Gründen zu tun.
Wie stirbt man denn überhaupt? Du hast jetzt noch nichts von Gegnern gesagt.
Genau, also ich hatte es mal kurz angesprochen, es gibt einige feindselige Kreaturen in dem Tal, geht auch ein bisschen darum, wo die herkommen, was das ist. Und zum Beispiel gibt es dann die Amrita-Swarms, das sind so kleine Schwärme von insektenartigen Lebewesen, die greifen dich halt an und die musst du dann halt mit Energie beschießen und dann beruhigen die sich wieder zum Beispiel. Und später gibt es auch noch ein paar andere Gegner. Das ist dann dieser minimale Shooter-Teil, von dem ich gesprochen habe. Die können deine Energie absaugen und dann kannst du sterben. Und dann gibt es noch den größten Feind, den du hast in dem Spiel, nämlich das Wasser. Wenn du ins Wasser springst, dann stirbst du. Ja, hast ja relativ schweres Exoskelett dran geschnallt. Das macht ein bisschen Sinn. Es ist allerdings idiotisch umgesetzt, insofern, dass du stehst da, denkst dir so, na gut, das geht mir bis zum Knie, springst rein, tot und denkst dir dann so, um Gottes Willen, ja, das war jetzt nicht notwendig, ehrlich gesagt. Und das ist das Einzige, wo ich wirklich häufig gestorben bin, weil ich gedacht habe am Anfang, okay, wenn ich da reinspringe, passiert mir nichts, stellt sich raus, doch, ich bin tot. Oder ich bin gesprungen und habe gedacht so, naja, da lande ich jetzt ja aber noch knapp am Rande des Ufers und habe mich so ein bisschen verkalkuliert, stellte sich raus, da war anscheinend dann doch schon die mehr als nur die Fußsohle benetzt und schon hat das Spiel gesagt, tut mir leid, du bist tot.
Es sind bestimmt Haie. Sinnloser Fun-Fact, den ich irgendwann mal gelesen habe am Rande. Die meisten Haiattacken passieren im knietiefen Wasser.
Ja, okay, aber knöcheltief?
Es sind halt vielleicht kleine Haie.
Jetzt, ja, Landsharks.
Genau.
Es gibt, witzigerweise gibt es sogar eine militärische Gruppierung, die Landsharks in dem Spiel. Da hängen dann so Propaganda-Poster rum. Das ist auch übrigens was, das ein bisschen an Bioshock erinnert. Da hängt halt ganz viel so an Zweite Weltkriegspropaganda angelehnte Poster in der Gegend rum. Und das ist auch so ein bisschen Bioshockig. Oder es gibt auch kleine Demonstrationsvideos, wenn du die Funktionen deines Leafsuits erklärt bekommst. Und die erinnern halt auch 1:1 an die Erklärung von den Plasmiden in Bioshock oder auch an die Videos, die man in Fallout zu sehen bekommt.
Wie lang ist der Spaß denn?
Also ich habe das in, ich glaube, ein bisschen mehr als 4 Stunden durchgespielt. Ist ein relativ kurzes, überschaubares Spiel.
Jetzt interessiert mich dann natürlich, und ich leite ganz klammheimlich und raffiniert zum wertschätzenden Teil dieser Folge damit über, du wirst es gar nicht mitkriegen, angesichts des Preises von 19,99 € bei Steam, es gibt's ja auch für die PS4, wenn ich mich nicht irre, wirken jetzt 4 Stunden schon in dem Bereich, wo man sagt, da muss es aber richtig gut sein, damit ich 20 € für was ausgebe, was 4 Stunden lang ist.
Ja, also es gibt es, glaube ich, für alle Plattformen inzwischen, PC, PS4, Xbox Live, also zumindest hat mir das Internet verraten, ich habe es auf dem PC gespielt, ich habe es auch in einem Sale für nur 10 € gekauft und die fand ich, die war es völlig wert, also da war ich wirklich gut unterhalten für mein Geld und ich fand halt einfach das Spiel bemerkenswert, wie gesagt, weil ich eine solche Freude daran hatte, mich einfach fortzubewegen in dem Spiel, das ist, in einem Punkt ist es sehr widersinnig übrigens und denn da gehen diese 2 Spieldesign-Ansätze in einen Konflikt gegeneinander, denn du hast zwischendrin Notizen, die liegen am Wegesrand und die musst du auch suchen. Und das heißt, du rennst durch die Gegend und dann siehst du was blinken und wo denkst du so, oh, Notiz, und musst stehen bleiben und musst diese Notiz lesen. Was dann auch noch so funktioniert, dass du da hingehst und du machst einen Mouse-Over über diese Notiz und dann wird dieser Text im Bildschirm eingeblendet. Du kannst die aber nicht aufsammeln oder später lesen. Und dadurch hast du auf einmal so ein Stop-and-Go in einem Spiel, das davon lebt, dass ich eine Freude daran habe, mich dort einfach fortzubewegen. Und das ist ehrlich gesagt, da sind 2 Designkonzepte, die beißen sich fundamental und das ist eigentlich ziemlich dumm umgesetzt. Das hätten sie besser alleine über Audiologs gelöst. Vermute, dass das Budget da nicht gereicht hat. Das ist von einem relativ kleinen Studio, Blue Isle. Das sind die dieses Remake von Slender vorher gemacht haben, deren 2. Spiel. Das hat mich sehr geärgert, aber ansonsten fand ich es für die 10 € fand ich es toll. Es war halt einfach so schön, durch die Gegend zu springen, es hat einfach diese visuelle Brillanz sozusagen, es ist jetzt nicht technisch auf einem extrem hohen Level, ist aber sehr, sehr schön gestaltet, sehr schön harmonisch alles eingebettet, hat eine Erzählung, die versucht, alle ihre Spielelemente irgendwo in die Narration einzubetten. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Insofern, also für die 10 fand ich es in Ordnung, 20 halte ich auch für zu viel. Das ist auf der grünen Wiese im allerbesten Sinne eine schöne 69 oder sowas. Also wirklich einfach nur ein richtig gutes Spiel und wir haben ja oft genug drüber gesprochen. Solche Wertungen sind zumindest, wenn wir sie vergeben, nicht wirklich schlechte Wertungen. Es ist halt einfach nur so noch ein Stückchen entfernt von Spielen, wo man sagt, das ist jetzt wirklich klasse oder sogar herausragend. Es ist halt echt ein schönes Spiel und es hat mir eine Art von Spielerfahrung gegeben, die ich so in der Form noch nicht hatte, weil Mirror's Edge ist halt sehr fordernd und du musst sehr viel so motorische Skills mitbringen. Walking-Simulatoren wiederum sind sehr statisch und sehr langsam und diese Verbindung aus einer schönen Erzählung und dieser wundervoll dynamischen Fortbewegung, diese Abschnitte auf den Schienen, von denen ich vorhin gesprochen habe, wo du eigentlich nur nach links und rechts steuerst, wenn eine Kurve kommt zum Beispiel, das ist dann wie so eine Achterbahnfahrt. Um dich rum passieren irgendwelche tollen Sachen oder siehst irgendeine schöne oder aufregende, interessante Landschaft. Es fliegt nur alles so an dir vorbei zum Beispiel. Und der Soundtrack ist wirklich gut. Du hast eine tolle Musik, die dazu spielt. Das ist einfach so ein angenehmes Spielerlebnis. Also ich würde sagen, das perfekte Chill-Out-Spiel am Abend.
Okay, und weil du es gerade gesagt hast, so eine schöne 69, das finde ich eine wunderbare Formulierung. Ich glaube, noch kein PR-Manager auf dieser Welt hat jemals eine schöne 69 gesehen.
Ja, wahrscheinlich nicht. Naja, man erlebt ja immer wieder mal was Neues.
Genau, eine schöne 69. Und ja, so wie du es jetzt, erzählst und so wie unser grüne Wiese-Wertungssystem so ein bisschen funktioniert, ist das ja quasi die Wertung für ein ideales Spiel für Fans dieser Sorte Spiel.
Ja, genau. Also wie gesagt, das ist halt so ein Ding, wenn man halt wirklich was Nettes haben will am Abend, ja. Das, genauso war es bei mir. Hab das halt irgendwie dann mal so nachts, ne, Folge fertig geschnitten und dann nochmal ein Stündchen durch Valley gesprungen und geflogen und gelaufen. Und das war wirklich, also entspannend. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich hab mich da wohlgefühlt, ich fühlte mich gut unterhalten. Es war jetzt nicht anspruchsvoll auf keiner Ebene, aber es war überall einfach so auch gefühlt mit Liebe gemacht, wenn ich das so sagen darf. Und es war einfach nur so eine so angenehme Spielerfahrung, dass ich mir gedacht habe, so ja, machst du mal eine Wertschätzung zu, auch wenn du jetzt nicht sagst, Mensch, das ist ja total toll und muss jeder mal gespielt haben.
Okay. Interessant finde ich an der Stelle übrigens, dass die schöne 69, die du jetzt gibst, ich habe mir ja im Vorfeld ein paar Kritiken und Tests angeguckt, da überhaupt nicht abgebildet werden. Also es gibt, entweder hat das Spiel irgendwelche Achter und sogar mittlere Achter, oder es hat eher was so im niedrigen Sechser- bis Fünfer-Bereich von Leuten, die sagen, nee, Spiel doof, funktioniert nicht.
Ja, wie gesagt, ich kann verstehen, also man kann natürlich auch sagen, so, ich habe es ja schon gesagt, das sind halt zwei Aspekte des Spiels, die in einem Widerspruch miteinander stehen. Kann man sagen, hier verhunzt, hätten sie anders machen müssen. Man könnte sagen, ist viel zu anspruchslos, kriegt keine gute Wertung. Oder man könnte umgekehrt sagen, keine Ahnung, tolle Grafik, schöne Fortbewegung und so weiter. Packe ich halt mal eine gute Wertung drunter. Ich hätte erwartet, dass das ein klassischer 70er-Titel ist. Ja, ist ja das, was sonst immer gerne gemacht wird, dass man sagt so, ja, hat mir gefallen. Ich weiß aber nicht, was ich als positiven Aspekt anführen soll. Schreibe ich meine 7 drunter. Die 7 habe ich absichtlich nicht gezückt, weil ich finde, es hat halt schon durchaus seine Macken. Und da muss man auch nicht so tun, als ob das jetzt hervorragend wäre. Aber es ist halt, wie gesagt, also für das, was es macht und der Effekt, den es auf mich hatte, der war halt einfach wirklich so angenehm, dass ich mir gedacht habe, es ist trotzdem schön, wenn die Leute wissen, dass es dieses Spiel da draußen gibt.
Wunderbar. Dann leiten Sie doch einfach die Herrschaften in Richtung Abmoderation.
Ja, meine Damen und Herren, dort vorne geht es zum Ausgang. Ja, vergessen Sie nichts, nehmen Sie Ihre Jacke mit, falls Sie einen Rucksack hatten, denken Sie dran. Und ansonsten vielen Dank, dass Sie Bäcker dieses Podcasts sind. Ich hoffe, die Wertschätzung hat Ihnen gefallen und wir hören uns bestimmt demnächst mit einer weiteren Wertschätzung wieder. Vielen Dank und bis dahin.